Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für alle Menschen dieser Welt hingab. Das ist die großartige Aussage aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16. Wir haben in der Radioandacht kürzlich miteinander betrachtet, dass Gottes Liebe zu uns ganz einzigartig ist. Er liebt uns, obwohl wir ihm den Rücken zugekehrt haben. Der Vater liebt uns so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hergab, und der Sohn liebt den Vater und war ihm aus Liebe gehorsam. Er kam zu uns in die Welt, um sein Leben für uns zu geben. In der heutigen Radioandacht geht es um die Frage, wie sich Gottes Liebe zu dieser verlorenen Welt auswirkt. Gott liebt die Menschen so sehr, dass er seinen Sohn für sie hergab, und doch kommt es dadurch, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, nicht zur Errettung aller Menschen. Durch den Sohn vollzieht sich innerhalb der Menschheit eine Zweiteilung. Und um die Hintergründe dieser Zweiteilung geht es heute. Das Evangelium bewirkt eine unumgängliche Zweiteilung. Das ist das Thema der heutigen Andacht. Dazu begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich. Mein Name ist Jörg Wehrenberg. Was es mit dieser Zweiteilung auf sich hat, darüber erfahren wir mehr im Johannesevangelium, Kapitel 3, den Versen 17 bis 21. Der Apostel Johannes schreibt dort Folgendes: Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an den Sohn Gottes glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen von Gottes einzigem Sohn geglaubt hat. So geschieht das Gericht. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, denn ihr Tun war böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und bleibt im Dunkeln. Er möchte nicht, dass seine schlechten Taten offenbar werden. Wer sich jedoch in dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ans Licht. Er möchte nämlich, dass Folgendes offenbar wird: Was er Gutes tut, ist von Gott bewirkt worden. Man kann diesen Abschnitt in zwei Teile gliedern. In den Versen 17 und 18 erfahren wir, dass die Zweiteilung unter den Menschen mit dem Aufruf zum Glauben an Jesus Christus zusammenhängt. Die einen glauben an ihn und werden für ihre Sünden nicht verurteilt. Die anderen glauben ihm nicht und sind damit schon verurteilt. Die Verse 19 bis 21 beschreiben dann, was in den Menschen beider Gruppen vor sich geht. Die Menschen, die nicht an Jesus glauben, lieben das Leben in der Sünde mehr als das Leben mit Gott. Sie schämen sich, mit ihren bösen Taten ins Licht zu treten und ziehen es vor, im Dunkeln zu bleiben. Die Menschen, die an Christus glauben, tun Gutes und treten damit ans Licht. Sie möchten nämlich zeigen, dass Gott diese guten Taten in ihrem Leben bewirkt hat. Das Evangelium bewirkt eine unumgängliche Zweiteilung. Die Verse 17 und 18 sprechen von der Zweiteilung in solche, die glauben, und solche, die nicht glauben. Der erste Punkt in der Andacht lautet daher: Das Evangelium bewirkt eine Zweiteilung, weil es zum Glauben an Christus aufruft. Wenden wir uns zunächst den Versen 17 und 18 zu. Johannes schreibt dort: Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an den Sohn Gottes glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen von Gottes einzigem Sohn geglaubt hat. Vers 17 könnte man beim ersten Lesen missverstehen. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Diese Aussage scheint derjenigen von Jesus, die er wenig später in Kapitel 5, Vers 22 macht, zu widersprechen. Da sagt Jesus im Blick auf seinen Vater: Seine ganze richterliche Macht hat der Vater dem Sohn übergeben. Offensichtlich geht es also in Kapitel 3, Vers 17 nicht darum, Jesus die Autorität als Richter der Menschen abzusprechen. Vielmehr will Johannes hier die Autorität von Jesus hervorheben, die er als Retter hat. Dass mit der Sendung von Jesus als Retter aber auch ein Gericht verbunden ist, lässt Johannes schon in den Versen 18 und 19 durchblicken. Jesus, den Gott als Retter geschickt hat, führt für diejenigen, die ihn ablehnen, automatisch Gottes Gericht herbei. Folgende Erklärung kann dies verdeutlichen. Als Gott seinen Sohn in die Welt sandte, da fand der Sohn keine neutrale Welt vor. Die Menschen, die in dieser Welt leben, leben nicht jenseits von Gut und Böse. Gericht und Rettung stehen für die Menschen nicht in der Weise zur Wahl, als ob es noch einen dritten Mittelweg gäbe. Die Welt, wie sie ist, ist immer schon eine verlorene und von Gott verdammte Welt. Die Menschen stehen unter seinem Zorn, da sie in Sünde leben. Sie wenden sich von Gott ab. Jeder möchte über sein Leben selbst bestimmen. Wenn es also in Kapitel 3, Vers 17 heißt, Gottes Sohn kam nicht in diese Welt, um die Menschen zu verurteilen, dann deshalb, weil sie schon unter Gottes Gerichtsurteil stehen. So wie der Zustand der Menschen ist, gehen sie automatisch verloren. In Vers 18 wird das unterstrichen. Wer Jesus ablehnt, ist schon gerichtet, Vergangenheitsform. Johannes meint das in einer doppelten Weise. Wer Jesus ablehnt, der bleibt unter dem Gericht über seine Sünde. Das heißt, er bleibt unter dem Gerichtsurteil, in dessen Folge er automatisch verloren geht. Das ist die eine Seite des Gerichts. Die andere Seite ist die, dass durch die Ablehnung von Jesus die Gerichtsdrohung nochmals intensiviert wird. Denn wenn Menschen, die unter Gottes Gericht verloren stehen, denjenigen, der sie daraus erretten kann, ablehnen, dann besiegeln sie für sich selbst ihre Verlorenheit unter dem Gericht Gottes. Johannes betont aber, dass Gott seinen Sohn nicht gesandt hat zu richten, sondern um die Menschen zu retten. Das ganze Johannesevangelium hat er geschrieben, damit Menschen erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ganze Evangelium ist eine Einladung an die Leser, ihr Leben Jesus anzuvertrauen, um so dem Gericht zu entgehen. Dass Menschen von Natur aus verloren und verdammt sind, das ist eine herbe Zustandsbeschreibung, die uns Gottes Wort ausstellt. Manche haben damit Probleme, wie radikal hier alle Menschen über einen Kamm geschert werden. Es stimmt auch, dass Menschen im Vergleich miteinander ganz unterschiedlich leben können. Es gibt Menschen, die betrügen andere, die sind faul und denken fast nur an sich. Und es gibt andere, die arbeiten ehrlich, versorgen ihre Familie und zahlen ihre Steuern. Es gibt Menschen, die bemühen sich darum, ein treuer Ehepartner und ein Vorbild für die Kinder zu sein. Andere geben sich Selbstmitleid, Trunksucht und einem zügellosen Leben hin. Beide Arten zu leben bewerten wir zu Recht ganz unterschiedlich. Und Gott tut dies auch. Aber dies ändert nichts an der Tatsache, dass Menschen, deren Lebensweise wir zu Recht positiv bewerten, gemessen an Gottes Gerechtigkeit unter seinem Gericht stehen. Alle Menschen sind Sünder. Keiner von ihnen liebt Gott mit all seiner Kraft und mit ganzem Verlangen. Die Menschen sind nicht alle gleich böse, aber vor Gott kann keiner von ihnen gemessen an den eigenen Taten bestehen. Gott hat seinen Sohn als Retter aller Menschen gegeben. Darin kommt das Urteil Gottes zum Ausdruck, dass sie alle Rettung brauchen. Alle stehen unter Gottes Gericht und werden dazu aufgerufen, Jesus als Retter anzunehmen. Wer also Jesus ablehnt, schneidet sich selbst die einzige Möglichkeit zur Rettung ab. Jesus ist Gottes einziger Sohn. Der Vater liebt ihn. Er hängt mit seinem ganzen Herzen an ihm. Und der Sohn liebt den Vater. Auch er hängt mit seinem ganzen Herzen an ihm. Aus unverdienter und grundloser Liebe schenkt uns der Vater seinen Sohn. Aus unverdienter und grundloser Liebe gibt Jesus sich für uns dahin. Wo sonst will jemand die Liebe Gottes ergreifen als in seinem Sohn? Wer den Sohn verachtet, der bleibt unter dem Zorn Gottes. Aber wer sich an den Sohn Gottes hält, der entrinnt dem zukünftigen Gericht. Gott wendet sich ihm in Liebe zu und nimmt ihn an als sein Kind. Wie kann es sein, dass es durch Jesus zu einer Zweiteilung unter den Menschen kommt? Wie kommt es, dass Gottes große Liebe, die er uns in Jesus erwiesen hat, nicht zur Rettung aller Menschen führt? Die Antwort im ersten Punkt der Andacht lautet, weil das Evangelium zum Glauben an Jesus Christus aufruft. Und durch diesen Aufruf kommt es zu einer Zweiteilung. Die einen vertrauen ihr Leben Jesus an und entkommen dem Gericht Gottes. Die anderen lehnen Jesus als Retter ab und bleiben unter Gottes Gericht. Die Scheidung, die durch Jesus vollzogen wird, ist unumgänglich. Wenn ein Mensch bis zu seinem Tode Christus ablehnt und so stirbt, bleibt für immer unter Gottes Gericht. Durch Jesus muss es zu einer Zweiteilung unter den Menschen kommen, weil er der Höhepunkt der Offenbarung Gottes ist. Er ist Gottes größtes Angebot an uns. Mehr geht nicht. Und mehr gibt's auch nicht. Dass Gott uns seinen Sohn gegeben hat, bezeugt seine große Liebe, die er gegenüber dem Sünder hegt. Gott schuldete es uns nicht, Jesus zu senden. Hätte Gott ihn nicht gesandt, auch so wären wir allein dafür verantwortlich gewesen, dass wir verdammt sind. Wir sind selbst schuld an unserer Schuld. Nachdem Jesus gekommen ist und Menschen vom Evangelium gehört haben, wird ihre Verantwortlichkeit noch einmal hervorgehoben. Denn wer, da er schon verloren ist, das Angebot zur Rettung ausschlägt, offenbart damit, wie tief das Böse in ihm verwurzelt ist. Das Evangelium bewirkt eine unumgängliche Zweiteilung. Es ruft zum Glauben an Jesus Christus auf und scheidet so die Menschheit in solche, die auf Christus vertrauen, und solche, die ihn ablehnen. Die Zweiteilung, die das Evangelium bewirkt, die verdeutlicht Johannes dann an den Werten und den darauf folgenden Lebensweisen, durch die beide Gruppen von Menschen geprägt sind. Derjenige, der Jesus ablehnt, ist durch das Böse, das er tut und dem er anhaftet, geprägt. Derjenige, der an Jesus glaubt, ist in seinem Leben von dem Guten, das Gott in seinem Leben bewirkt, gekennzeichnet. Das Evangelium zieht eine Zweiteilung nach sich, da es das Leben im Bösen beschämt und das Leben im Guten bewirkt. Diesen zweiten Punkt beleuchtet Johannes in den Versen 19 bis 21. Er schreibt dort Folgendes: So geschieht das Gericht. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, denn ihr Tun war böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und bleibt im Dunkeln. Er möchte nicht, dass seine schlechten Taten offenbar werden. Wer sich jedoch in dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ans Licht. Er möchte nämlich, dass Folgendes offenbar wird: Was er Gutes tut, ist von Gott bewirkt worden. Wie kommt es, dass, nachdem Gott aus Liebe seinen Sohn gesandt hat, als Retter der Menschen, dass dennoch Menschen verloren gehen? Die Antwort, die Johannes in Vers 19 gibt, lautet: Die Menschen lieben die Dunkelheit mehr als das Licht. Dies ist eine bildliche Redeweise. Finsternis steht im Johannesevangelium symbolisch für einen Machtbereich, der gegen Gott gerichtet ist. Menschen, die im Machtbereich der Finsternis leben, führen ein Leben, das von Gott abgewandt ist. Menschen, die in der Finsternis sind, kennen Gott nicht. Sie leben nach Maßstäben, die von der Finsternis geprägt sind. Was ihnen fremd ist, das ist die Liebe zu Gott und seine Offenbarung in Jesus Christus. Sie lieben die Lüge statt der Wahrheit Gottes. Sie sind in ihrem alltäglichen Leben geprägt von Lieblosigkeit, Habsucht, Ehrsucht, sexueller Unmoral, Verleumdungen und dergleichen mehr. Das Licht bildet den Gegenpol zur Finsternis. Licht steht im Johannesevangelium bildlich für den Machtbereich, in dem Gott Menschen unter seine gnädige Herrschaft bringt. Licht ist im Johannesevangelium eng mit der Wahrheit Gottes verbunden. Licht steht für die Offenbarung Gottes, und zwar für die Offenbarung in seinem Sohn Jesus Christus. Jesus sagt an einer Stelle des Johannesevangeliums, dass er das Licht für die Welt ist. In Jesus hat sich Gott der Vater in größtmöglichem Ausmaß offenbart. Durch Jesus schenkt Gott das wahre, das ewige Leben. Und dies ist ein weiterer Symbolgehalt, der im Johannesevangelium mit dem Wort Licht verbunden ist. Licht steht für das wahre Leben, welches Gott schenkt. Es ist ein Leben in Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, und seinem Sohn Jesus Christus. Und dieses Leben, welches Gott schenkt, empfängt ein Mensch durch den Glauben an Jesus Christus. Und der Glaube an Jesus ist selbst schon Ausdruck dieses neuen Lebens. Dieses neue Leben, welches dem Licht entspricht, erweist sich vor allem in der Liebe zu Gott und in der Liebe zu den Menschen als von Gott geschenkt. Dieses Leben zeigt sich auch darin, als von Gott geschenkt, dass es im Alltag zu einem Verhalten führt, das Gott verherrlicht. In den Versen 19 und 20 schildert Johannes, warum die Menschen die Finsternis dem Licht vorziehen. Johannes spricht hier von der Menschheit allgemein, die im Machtbereich der Welt und der Finsternis lebt. Jetzt ist ja das Licht, jetzt ist ja Gottes Offenbarung in Christus zu ihnen gekommen. Das wahre Leben ist erschienen. Und die Menschen sehen dieses Licht, sie nehmen es wahr. Aber nachdem sie es gesehen haben, ziehen sie es vor, weiter in der Finsternis zu leben. Warum tun sie das? Die Antwort, die Johannes am Ende von Vers 19 gibt, lautet: Ihr Tun war böse. Johannes will damit Folgendes sagen: Dass der Mensch die Sünde mehr liebt als Gott, hängt damit zusammen, dass er sich mit der Sünde im Laufe seines Lebens immer mehr angefreundet hat. Ein Mensch wird als Sünder geboren, das stimmt. Aber seine Liebe zur Sünde nimmt zu, je mehr und je länger er in ihr lebt. Es gefällt dem Menschen, ohne Gott zu leben. Wo ein Mensch Gottes Liebe ausschlägt, dann deshalb, weil er die Sünde lieben gelernt hat. Ein Mensch will lieber ohne Gott als mit ihm leben. Er möchte über sein Leben lieber selbst bestimmen, als sein Leben Christus anzuvertrauen und ihn als Herrn über sein Leben anzuerkennen. Um dieses vermeintlich selbstbestimmte Leben zu verwirklichen, nimmt der Mensch sogar einige Leiden in Kauf. Denn dass die Finsternis eigentlich ein grausamer Machtbereich ist, das entgeht dem Sünder auch nicht. Aber trotzdem hält er in ungebrochener und ergebener Liebe zu ihr. Er tut dies nicht etwa, weil ihm sein moralisches Empfinden für Gut und Böse abhanden gekommen wäre. Dass dies nicht so ist, wird deutlich an dem, was Johannes in Vers 20 schreibt. Er gibt hier eine Begründung dafür, warum die Menschen, also wieder allgemein gesprochen, sich vom Licht abwenden. Sie tun Böses. Diese Begründung hat Johannes schon in Vers 19 gegeben. Und hier in Vers 20 legt Johannes dar, warum die bösen Taten die Menschen daran hindern, sich dem Licht zuzuwenden. Sie schämen sich für ihre bösen Taten. Johannes schreibt in Vers 20, denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und bleibt im Dunkeln. Er möchte nicht, dass seine schlechten Taten offenbar werden. Die Menschen, die in der Finsternis leben, fürchten sich wegen ihrer bösen Taten davor, ins Licht zu treten. Sie haben Angst davor, im Licht und von dem Licht mit ihren bösen Taten bloßgestellt zu werden. Sie wissen, dass ihr Leben Ausdruck von Finsternis ist, und sie wollen nicht, dass dies im Licht Gottes zutage tritt. Wovon Johannes hier ausgeht, ist Folgendes. Ein Mensch, der in der Finsternis lebt, hält dieses Leben nicht für moralisch gut. Er weiß im Grunde genommen, dass dieses Leben in der Finsternis kein wahres, kein gutes Leben ist, sondern ein verkehrtes, ein böses Leben. Der Sünder wird nicht erst im Gericht Gottes davon überrascht, dass seine Taten böse waren, sondern er weiß es schon in diesem Leben, dass das so ist. Und weil er es weiß, kommt er erst gar nicht ins Licht Gottes. Er möchte nicht als Sünder beschämt dastehen. Er möchte nicht, dass seine Liebe zum Bösen aufgedeckt wird. Deshalb kommt er nicht zu Jesus und hat auch kein Interesse daran, ihm sein Leben anzuvertrauen und sich ihm zu unterstellen. So sind die Menschen allgemein. Johannes spricht von den Menschen und er meint damit erst einmal alle. Jeder Mensch, wenn Gott ihn sich selbst überlässt, wendet sich vom Licht Gottes ab. Er zieht es vor, ohne Gott in der Finsternis zu leben. Und dieses Leben in der Finsternis, das macht keinen Sinn und ist auf Dauer trostlos und hoffnungslos. Aber der Mensch als Sünder zieht diese Art von Leben, einem Leben in der Gemeinschaft mit Gott, vor. Die Bosheit ist so tief in ihm verwurzelt, dass er von sich aus auf keinen Fall das Leben im Licht, durch das Gott verherrlicht wird, erwählt. Dies ist im Blick auf Vers 21 zu sagen. Hier spricht Johannes von Menschen, die zum Licht kommen, weil Gott in ihrem Leben wirkt. Johannes schreibt: Wer sich jedoch in dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ans Licht. Er möchte nämlich, dass Folgendes offenbar wird: Was er Gutes tut, ist von Gott bewirkt worden. Wir dürfen das, was Johannes hier schreibt, nicht in ein zu enges Korsett der Logik stecken. Er spricht von Menschen, die sich in dem, was sie tun, nach der Wahrheit richten und dementsprechend ans Licht treten. Dies darf man nicht dahingehend missverstehen, dass sie schon ohne den Einfluss des Lichtes so gelebt hätten, wie Gott es will. Dass sie nach der Wahrheit leben, heißt nichts anderes, als dass sie im Licht leben. Jetzt spricht Johannes aber davon, dass sie zum Licht kommen. Er zeichnet auf diese Weise einen Gegensatz zwischen denen, die in der Finsternis verharren, und denen, die ins Licht treten. Einen weiteren Gegensatz zeichnet Johannes zwischen dem, was sie tun. Diejenigen, die nicht ins Licht treten, tun dies, um dort nicht mit ihren bösen Taten beschämt dazustehen. Diejenigen, die ins Licht treten, tun dies, damit ihre guten Werke offenbar werden. Sie tun dies aber nicht, weil sie der Ansicht wären, sie selbst hätten diese Taten hervorgebracht und könnten sich damit im Licht brüsten. Im Gegenteil. Sie treten mit ihren guten Taten ins Licht, damit eines deutlich wird: Gott hat diese Taten in ihrem Leben bewirkt. Und sie treten mit diesen Taten ins Licht, damit nicht sie selbst, sondern Gott gerühmt wird. Johannes beschreibt in Vers 21 also nicht die Bekehrung eines Menschen, der sein Leben zum ersten Mal Jesus Christus anvertraut. Es geht Johannes hier um das Leben mit Christus nach der Bekehrung. Auch hier tritt, wie bei dem Leben in der Sünde, ein Gewöhnungseffekt ein. Wer mit Gott vertraut geworden ist, der tritt immer wieder gern in Gemeinschaft mit ihm. Er weiß, dass alles, was in seinem Leben an guten Taten und guten Gesinnungen gewachsen ist, auf Gottes Wirken zurückzuführen ist. Er wendet sich Gott zu und sehnt sich immer mehr nach der Gemeinschaft mit ihm. Da ist also ein großer Gegensatz. Da haben wir die Zweiteilung, die durch das Evangelium hervorgebracht wird. Da sind auf der einen Seite Sünder, die wollen die Sünde und schlagen Gottes Liebesangebot in Christus aus. Sie ziehen das Leben in der Finsternis einem Leben in Gemeinschaft mit Gott vor. Und da sind auch solche Sünder, die kommen zu Christus mit ihrer Sünde. Sie schämen sich auch für ihre Sünden, aber Gott umfängt sie mit seinem Licht. Er vergibt ihnen wegen dem, was Christus für sie getan hat, alle Schuld. Er schenkt ihnen das wahre, das ewige Leben. Er bewirkt in ihrem Leben lauter gute Dinge, die sie dankbar von ihm empfangen. Sie freuen sich immer mehr darüber, wenn Gott in ihrem Leben geehrt wird. Glücklich sind sie, liebe Hörer, zu preisen, wenn sie sich daran gewöhnt haben, mit Gott in seinem Licht zu leben, anstatt ohne ihn im Dunkeln zu verharren. Und sollten sie ohne Christus leben, bedenken Sie Folgendes. Alle, die zu Christus gekommen sind, sind einmal beschämt ins Licht Gottes getreten. Das haben sie nicht nur einmal getan. Sie kommen immer wieder mit ihrer Schuld zu Gott. Warum tun sie dies? Sie tun dies, weil sie von dem Licht, von dem wahren Leben mit Gott geschmeckt haben. Immer wieder empfangen sie die Vergebung ihrer Sünden, und sie freuen sich darüber, dass Gott in ihrem Leben gute Dinge bewirkt, die ihn verherrlichen. Gott hat, liebe Hörer, seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit sie verloren gehen. Er hat seinen Sohn aus Liebe gegeben, damit sie das ewige Leben bekommen. Ihr Jörg Wehrenberg.